Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Wie der Jürg schon angekündigt hat, sind wir in der letzten Predigt mit Gott reden, Gebet. Und wir stehen am Ende von einer Predigtreihe und wollen uns einfach nochmal das Wichtigste anschauen. In 1. Timotheus heißt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Zusammen als Gemeinde beten. Nun, mir fällt auf, mit dem Wichtigsten in der Gemeinde haben viele Christen ihre liebe Mühe. Das ist ganz interessant. Das ist wahrscheinlich nicht umsonst so umfochten, weil es eben auch das Wichtigste ist. Aber gewisse haben negative Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht und sagen, ja, mit denen noch beten, ja, das mache ich sicher nicht oder so. Andere haben vielleicht unattraktive, langweilige Gebetsstunden erlebt und haben gesagt, also das tun wir nie mehr an. Gewisse haben Angst, sich zu öffnen, schämen sich hörbar vor anderen zu beten. Und manchmal ist es einfach auch das individuelle Gebet, das überbetont wird. Wir leben in einer Zeit, in der jeder Einzelne total wichtig ist, aber Gemeinschaft ist nicht mehr so wichtig in der heutigen Zeit. Ich und mein Gott, das ist heute wichtig. Und das macht der Gemeinde ganz viel Schaden. Da leidet die Gemeinde darunter. Und es gäbe noch mehr Gründe, zum Beispiel wie Bequemlichkeit, Müdigkeit und so weiter. Das ficht das Gebet an. Aber maßgebend ist nicht all das, die Gründe, die vielleicht manchmal wirklich auch etwas haben, sondern maßgebend ist, was Gott sagt in der Bibel. Und Gott sagt, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Darum wollen wir uns mit dem heute auseinandersetzen. Ich möchte zuerst schauen, ein paar Stellen im Neuen Testament, wo die Gemeinde überhaupt zusammen betet. Denn was für Erfahrungen haben die Christen gemacht mit dem gemeinsamen Gebet? Denn was bringt das gemeinsame Beten? Und wie könnte die Praxis aussehen vom gemeinsamen Gebet? Gemeinsames Gebet im Neuen Testament. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern Psalmen betet hat. Markus 14, 26 zum Beispiel. Denn an anderer Stelle wird das Gebet von den Psalmen als Gemeinde erwähnt im Gottesdienst. Nebst dem Lehren, nebst dem prophetischen Reden, nebst dem Sprachenreden inklusive Auslegung. 1. Korinther 14, 26. Und dann wird das Psalmengebet weiter genannt innerhalb der Gemeinde zum Vollwerden mit dem Heiligen Geist. Epheser 5, 19. Und was Jesus unser Vater gelehrt hat, hat er eben gesagt, unser Vater, nicht mein Vater. Und wir beten einem, unser Vater, schenk uns unser täglich Brot, nicht mein täglich Brot. Gemeinsam betet. Weiter stellen wir fest, dass Gebet zu früh im Neuen Testament in der Mehrzahl vorkommen. Das heisst, betet zu jeder Zeit. Nicht betet zu jeder Zeit. Oder betet ohne Unterlass. Oder verharrt im Gebet. Und dann finden wir eine gewaltige Verheißung aufs gemeinsame Beten in Matthäus 18. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das kannst du nicht erleben daheim im stillen Kämmerli. Für das musst du zusammenkommen. Schauen wir mal die Theorie ein bisschen in der Praxis an. Erfahrungen aus der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, hat er vorne seinen Jüngern verheißen, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Und was die ersten Jünger gemacht haben, lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also wir dürfen annehmen, dass die zusammen sind und einmütig gebetet haben, auch ums Empfangen vom Heiligen Geist, weil das ist das, was sie darauf gewartet haben. Und dann, was ist passiert? Der Heilige Geist ist ausgegossen worden über die da zusammen sind, durch Zeichen und Wunder. Es sind Feuerflammen oben runtergekommen, sie sind erfüllt worden vom Heiligen Geist. Es ist etwas passiert. Oder eines Tages sind Petrus und Johannes vom Hohen Rat gefangen genommen worden, verhört worden und ermahnt worden, scharf, nicht mehr von Jesus zu reden. Und als sie freigelassen worden sind, sind sie zur Gemeinde gegangen. Und was hat die Gemeinde gemacht? Sie sind beim Beten gewesen. Und sie haben gebetet. In Apostelgeschichte 4 lesen wir: Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Also auf Deutsch gesagt, sie haben gebetet. Und dann schauen wir mal, was sie gebetet haben. Herr, du hast Himmel und Erde und Meer und alles, was darin ist, gemacht. Sie stellen sich Gott vor Augen. Sie werden sich bewusst, mit wem das sie reden. Mit dem lebendigen Gott, der alles gemacht hat. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Sie haben Psalmen gebetet. Und das Gebet geht dann weiter. Und dann kommt das, wir haben es schon gehört heute vom Jürg. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Verstehen wir, dort, wo wir gemeinsam beten, dort passiert etwas. Eben, es gibt nicht jedes Mal ein Erdbeben. Sind wir froh, he? Dass es nicht jedes Mal ein Erdbeben gibt. Aber es passiert etwas. Und dann sind sie im Heiligen Geist erfüllt worden. Das sind Christen, die haben den Heiligen Geist schon gehabt. Wir werden immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das brauchen wir zum Leben als Christ. Nicht nur einmal, immer wieder. Und wir können fortfahren mit Beispiel. Apostelgeschichte 12 hat gemeint, inständig gebetet, wo der Petrus im Gefängnis war. Und das ist passiert. Er ist freigekommen. Aber sie haben inständig auch für Jakobus gebetet. Was ist passiert? Er ist geköpft worden. Verstehen wir? Es geht nicht immer um unseren Willen. Aber wichtig ist, dass wir Gott begegnen. Und dass Gottes Wille geschieht. Und manchmal ist es so, dass wir einen Kopf kürzer werden. Unser Ziel ist der Himmel. Das ist nicht die Erde. Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde hat gefastet und gebetet. Sie sind einfach zusammengekommen zum Fasten und Beten. Ohne Grund. Und dann hat Gott geredet. Er hat berufen. Der Paulus und der Barnabas in die Mission. Ein ausführliches Erlebnis, das ich noch anschauen möchte, auf dem Gebet redet, ist Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Ganz eine wichtige Stelle. Das ist für mich das Vorbild für die Gemeinde. Was das Leben der Christen prägte, waren das erste die Lehre. Das haben wir jeden Sonntag. Lehre aus der Bibel. In der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das zweite war, sie haben Gemeinschaft gehabt. Das dritte war, das Mahl des Herrn. Obigmal gefeiert. Einmal im Monat haben wir da. Viertens, das Gebet. Also sie haben zusammen gebetet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel, fünftens, geschahen Zeichen und Wunder. Also nicht alle haben Wunder gemacht und Zeichen. Die Apostel. Und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, sechstens, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sozialer Dienst gehört zur Gemeinde. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie haben sich getroffen in grossen Versammlungen. Das Achte. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Hauskreis. Gegenseitiges Einladen. Um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Achtheit. Sie priesen Gott, das ist wie das Vieri, das gemeinsame Gebet, bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Ich bezeichne das als Säule der Gemeinde. Lehr, Gemeinschaft, Obigmol, gemeinsames Gebet, Gottes Eingriffe, soziale Unterstützung, das Treffen der ganzen Gemeinde, das Treffen in kleinen Gruppen und Echtheit. Und das hat Auswirkungen. Wir haben es im Text gelesen. Die Menschen haben Ehrfurcht vor Gott gehabt. Gewaltig. Die Bedürftigen haben Hilfe erfahren. Ist ja logisch, wenn ein sozialer Dienst gemacht wird. Übrigens, CQS, muss man vielleicht wieder mal erwähnen. Wir haben ein Konto, das man einzahlen für Bedürftige. Und Bedürftige kriegen daraus Geld. Das hängt mir nicht an die grosse Glocke. Aber das findet statt. Und wenn du in Not bist, melde dich mal beim CQS. Und wenn du zu viel Geld hast, gib es mal im CQS. Es wird Bedürftigen geholfen. Wie gesagt, wir hängen das nicht an die grosse Glocke. Aber es ist gut, wenn wir es wissen. Denn grosse Freude war Erfolg von dem Leben in der Gemeinde. Und auch die Bevölkerung stand in grossem Ansehen. Also die Gemeinde stand bei der Bevölkerung in hohem Ansehen. Wie denkt die Bevölkerung in Effi und Umgebung über uns? Seit der Päckl-Aktion wieder ein bisschen besser. Das bewirkt etwas. Und dann hat es Gemeindewachstum gegeben. Jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen. Das ist mein Ziel als Gemeinde, dass wir das anstreben. Die Resultate, die kommen vor dem selber. Aber die Säulen, die müssen wir leben. Christliche Gemeinschaft ist zuallererst eine Gebetsgemeinschaft. Ich möchte das ganz kurz zeichnen. Christliche Gemeinschaft sieht aus meiner Sicht so aus. Das ist ein Bruder und eine Schwester und nochmal ein Bruder und eine Schwester. Und wenn die zusammenkommen, dann wird kommuniziert. Da findet Gemeinschaft statt. Und christliche Gemeinschaft hat noch eine andere Komponente. Nämlich Jesus Christus, der im Zentrum steht. Und da wird kommuniziert, und da wird kommuniziert, und da wird kommuniziert, aber auch da wird kommuniziert. Und da. Und wir nennen das Gebet. Das ist christliche Gemeinschaft. Jesus steht im Zentrum von unserem Zusammensein. Wenn wir Gäste einladen, christliche Gemeinschaft. Jesus ist im Zentrum. Ich muss nicht einmal beten mit diesen Gästen. Aber Jesus ist mitten drin. Also wenn er dann über einen herzieht, vergesst das nicht. Jesus ist mitten drin. Wenn wir Streit haben, Brüder und Schwestern, Jesus ist mitten drin. Christliche Gemeinschaft. Etwas Einzigartiges, etwas total Geniales. Wir haben das schon gelesen, Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Denkt immer an das, wenn ihr mit anderen Gläubigen zusammen seid. Jesus ist mitten drin, in deiner Ehe, in deiner Familie, Auch wenn er streitet, Jesus sitzt am Tisch, wenn er streitet über den Tisch. Wir ziehen ihn doch ein in den Streit. Ein paar Erlebnisse aus der Apostelgeschichte. Was bringt das gemeinsame Gebet? Und wenn ich über das rede, besteht natürlich die Gefahr, das Gebet zu instrumentalisieren. Oder? Wenn es etwas bringt, dann mache ich es. Und dann möchte ich einfach sagen, in allererster Linie geht es um Beziehung mit Gott im Gebet. Und nicht um das, was es bringt. Aber es bringt dann auch enorm viel. Das ist fantastisch. Und das motiviert mich natürlich zum Beten. Ich möchte 7 Punkte aufzeigen, was gemeinsames Gebet bringt. Nun zum einen, wir machen das Wichtigste, wo wir überhaupt durch können in dieser Welt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Du kannst nichts Wichtigeres machen, als mit anderen beten. Das liegt nicht daran, dass das Gebet an und für sich so wichtig ist, sondern dass du im lebendigen Gott begegnest. Das ist das Wesentliche. Und Gott kann alles verändern und Gott kann alles verhindern. Ohne Gott können wir nichts tun. Darum ist das Gebet so wichtig. Begegnung mit ihm. Er hat alles in der Hand. Und wer in der letzten Gebetsstunde dabei war, der weiss von Matteo, wo Nierenbeckenbodenentzündung oder das Ding auch immer heiss hatte und Blutvergiftung. Und dann haben wir das angesagt, letzten Sonntag hier. Und am Dienstag in der Gebetsstunde haben wir ein Mail verlesen vom Grossvater von dem Matteo. Und er sagt, ernst zu staunen. Keine Entzündungswerte mehr, keine Blutvergiftung mehr. Medikamente sofort absetzen. Tschüss und hei. Halleluja! Genau. Amen. Erleben, wie Gott eingreift. Gewaltig. Immer wieder. Wir haben jede Zeit die Gebetserhörungen. Ich finde das genial. Zweiter Punkt. Das gemeinsame Gebet hat Verheißungen. Wenn 2 von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus verheißt, gemeinsame Gebet zu erhören, zu antworten. Das ist der Hammer. Wenn wir die Stelle anschauen, könnte man meinen, was immer es auch sei. Also wenn wir jetzt zusammen übereinander einkommen, der Pfarrer sollte einen Ferrari haben. Jetzt beten wir mal für den Pfarrer, dass er einen Ferrari kriegt. Ja, was lacht ihr? Das wäre doch eine gute Sache. Dann müssen wir auch noch andere Stellen anschauen, die in der Bibel stehen, oder? Das heisst, wir sollen nicht für eigensüchtige Wünsche beten, sondern für das, was Gott will. Also das, was immer es auch sei, beschränkt Gottes Wort, Bibel. Das heisst nicht meine egoistischen Wünsche. Abgesehen davon, ich will kein Ferrari, aber das ist ein anderes Thema. Aber Gott wird eingreifen. Dort, wo wir nach Gottes Willen beten, werden wir kriegen um das, was wir bitten. Das ist fantastisch. Es heisst an anderer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott möchte uns so viel Gutes geben, aber wir haben es manchmal nicht, weil wir nicht darum beten. Und das ist eigentlich schon blöd. Das ist eigentlich blöd, oder? Wenn Gott uns einen vollen Korb herstreckt mit Geschenken und wir langen nicht rein, das ist dann schon noch blöd. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das gemeinsame Gebet fördert die Einheit. Ferrari! Ist ja weg, hey. Schon verkauft. Das ist gut. Das gemeinsame Gebet fördert die Einheit in der Gemeinde. Wenn wir gemeinsam beten, merken wir plötzlich, es geht nicht um meine Wünsche. Da gibt es ganz andere, die haben vielleicht noch viel grössere Bedürfnisse und Nöte. Und letztlich geht es ums Reich Gottes. Um das, was Gott machen möchte auf dieser Erde. Für das können wir zusammen zum Beten. Das stärkt die Einheit der Gemeinde. Wir haben ein gemeinsames Ziel, wir sind gemeinsam unterwegs. Es geht nicht einfach um mich und mich und nochmal mich. Und beim gemeinsamen Beten erfahren wir Korrektur, Hilfe, Anleitung, Vorbilder. All das stärkt die Einheit in der Gemeinde. Und die Einheit macht uns stark. Da bin ich überzeugt. Wenn wir zerstritten sind, dann verfledert alles. Das gemeinsame Gebet ermöglicht Beteiligung an den Aufträgen, die die Gemeinde Jesus gegeben hat. Oder es kann nicht jeder predigen. Muss auch nicht jeder. Aber du kannst beten für den, der predigt. Und Gott sagt, du wirst den Lohn kriegen von einem Prediger, wenn du für den Prediger betest. Du wirst den Lohn kriegen von einem Missionar, wenn du nie in Afrika gesehen bist oder wo auch immer, wenn du für einen Missionar betest. Du wirst den Lohn kriegen für, du kannst einsetzen, was du willst. Für das, was du betest, wirst du den Lohn kriegen. Hey, das ist der Hammer. Du kannst partizipieren an jeglichem Auftrag, sei es von den Kindern, Arbeit über Seniorenarbeit. Du kannst für alles beten und du wirst den Lohn kriegen, wofür du betest. Du kannst partizipieren an jedem Auftrag. Das gemeinsame Gebet fördert Gemeinschaft untereinander. Das gemeinschaftliche Gebet oder das gemeinsame Gebet steht einem Individualismus entgegen. Wir nehmen Anteil an den Nöten der anderen und sie nehmen Anteil an unseren Nöten. Und das gemeinsame Gebet ermöglicht auch eine Begegnung in lockerer Atmosphäre. Ich habe das unheimlich genossen, nach der letzten Gebetsstunde viermal ein Dessert zu haben, einen Kaffee zu trinken. Ich habe letzten Dienstag super gute Gespräche gehabt. Ich möchte Gabi und dem Urs danken für die Vorbereitung. Das ist Aufwand, das ist Arbeit. Aber es ist total wertvoll. Gemeinsames Gebet fördert die Gemeinschaft untereinander. Das gemeinsame Gebet fördert aber auch die Liebe untereinander. Wo wir zusammen beten, wird Raum geschaffen für Liebe. Ich glaube, dort, wo wir zusammen beten, müssen wir einander vergeben. Und es wird ein Raum geschaffen für Liebe untereinander. Armin Maurhofer hat mal gesagt, wenn wir zusammen beten, können wir nicht streiten. Ich glaube, das ist eine wahre Aussage. Wenn wir zusammen beten, können wir nicht streiten. Oder wir merken plötzlich, ich kann nicht beten, ich muss mich zuerst versöhnen. Das gemeinsame Gebet fördert die Missions- und Gemeindeentwicklung. Ein Herr Schneider, nicht der Cyril, hat er mal gesagt, die Gemeinde kommt nicht schneller voran als auf ihren Knien. Ohne Gebet geht es nicht. Und wir können noch so viele Aktivitäten machen und tolle Events und weiss ich was, ohne Gebet wertlos. Aktivismus, frustrierte Mitarbeiter, ausbrennte Mitarbeiter, ohne Gebet wertlos. Durchs Gebet beschenkt Gott Gemeinde in der Mission und im Gemeindedienst mit Kraft und Vollmacht. Ohne die Kraft und Vollmacht ist es nur Krampf. Und Jesus können wir nichts tun, sagt die Bibel. Ja, wir können viel machen, aber es bringt nicht viel. Wenn wir nicht beten, es bringt nicht viel. Eine betende Gemeinde ehrt Gott. Es ist alles empfangen. Es ist nicht selber gemacht. Die Rettung der Verlorenen, die Zurüstung der Jünger, Motivation wieder rausgehen und selber wieder Salz und Licht sein, muss aus dem Gebet geboren sein. Alles andere verpufft. Das ist wirklich ein wichtiges Thema heute. Darum ist es am Schluss. Ich möchte es einmal andersrum noch aufzeigen. Ich möchte dich fragen, ob du die Sachen, die du jetzt gerade siehst auf der Folie, missen möchtest. Wir hören jetzt ein Musikstück und schau dir die Sachen einfach mal an. Frag dich, ob du auf diese Sachen verzichten möchtest. Ob du das missen möchtest. Möchtest du das Wichtigste von dieser Welt missen? Möchtest du auf die Verheißungen vom gemeinsamen Gebet verzichten? Möchtest du die Einheit, die Gemeinschaft und Liebe untereinander vermissen? Gottesfurcht. Das Empfangen vom Heiligen Geist, immer wieder neu. Zeichen und Wunder. Mut zum Verkündigen vom Evangelium. Ich möchte dich fragen, möchtest du all diese Sachen vermissen? Wenn du nicht gemeinsam mit anderen betest, ist deine Antwort ja. Du verzichtest auf all das. Ich würde gerne noch über die Praxis des gemeinsamen Gebets reden. Wenn wir jetzt über das gemeinsame Gebet von der Gemeinde reden, dann geht es eben um das gemeinsame Gebet in der Gemeinde. Also es geht nicht ums Dankensgebet beim Essen, auch wenn dort ein paar am Tisch sitzen. Es geht nicht ums Gebet in der Seelsorge, das ist wieder etwas ganz anderes. Es geht nicht um dein Gebet im stillen Kämmerli, es geht ums gemeinsame Gebet als Gemeinde. Und ich möchte von Ort reden, von Begegnung mit Gott. Ort vom gemeinsamen Gebet, Ort von der Begegnung mit Gott. Und der erste Ort, den ich erwähnen möchte, ist der Gottesdienst, als Ort vom Gebet, von der Begegnung mit Gott. Das Gebet hat im Gottesdienst einen zentralen Stellenwert. Das Reden Gottes durch die biblische Verkündigung verlangt geradezu eine Antwort von uns im Gebet. Und übrigens, Gebet ist ja auch hören auf Gott. Also was wir jetzt gerade machen, ist beten. Wir wollen hören, was Gott uns sagt. Das ist ein Teil vom Gebet. Verstehen wir das? Gebet ist hören auf Gott. Kommunikation. Jesus redet zu uns. Genau das passiert. Das ist Gebet. Und wenn Jesus zu uns redet, geben wir eine Antwort. Und darum haben wir nach der Predigt eine Zeit vom Gebet. Vom Lobpreis. Da geben wir Gott Antwort. Und die Antwort in dem Lobpreis, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst Gott anbeten mit diesen Liedern. Du kannst Gott aber auch still für dich Danke sagen. Du kannst vielleicht Buße tun. Vielleicht musst du noch Buße tun in dieser Zeit vom Lobpreis über deine Gebetsnachlosigkeit. Buße tun. Zeit im Lobpreis. Vielleicht musst du bitten, fürbitten. Vielleicht musst du deinen Nachbarn segnen. Vielleicht muss unser Vater beten. Verstehen wir? Antwort gegenüber dem, was Gott uns gesagt hat. Das ist Lobpreis. Und der kann ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst Lieder singen, du kannst aber auch still sein. Du kannst nochmal hören, was Gott dir sagen möchte. Unterschiedlich antworten. Und das kann passieren im Plenum, alle zusammen. Das kann in kleinen Gruppen passieren im Gottesdienst, wie auch immer. Gebet, respektive Gottesdienst, ein Ort der Begegnung mit Gott. Gebet. Um das geht es. Wir kommen hier zusammen, um Gott zu begegnen. Das Gebet vor dem Gottesdienst als Ort der Begegnung mit Gott. Es gibt einige, die sich treffen vor dem Gottesdienst zum Beten. Da hinten im Räumchen, hier im Räumchen, die vom Kids-Treff, dort hinten die, die sich vorbereiten für einen Gottesdienst, die Musik machen, die Moderation haben, sie beten. Beten für einen Gottesdienst, dass Gott zu uns redet. Dass Gott unser Herz bewegt. Noch vieles mehr. Mein Traum ist, dass wir irgendwann das Gebet vor dem Gottesdienst da rein anfangen müssen. Weil es einfach zu wenig Platz hat. Das ist mein Traum. Wieso nicht eine halbe Stunde früher den Gottesdienst anfangen? Da innen eine halbe Stunde Gebet. Weil ich sage euch etwas. Am meisten profitieren die, die zusammenkommen und beten vom Gottesdienst. Überlegt mal, wie das wäre, wenn jeder von uns durch das Gebet gelüttert in den Gottesdienst einsteigen würde. Das hat massiv andere Auswirkungen. Bin ich absolut davon überzeugt. Ich träume davon, dass wir irgendwann die Räume brauchen, den Hauptsaal vom Gottesdienst, für die halbe Stunde vor Gebet, weil wir einfach in einem kleinen Räumchen keinen Platz mehr haben. Eine halbe Stunde früher. Gebet nach dem Gottesdienst, das Ort der Begegnung. Nach jedem Gottesdienst hast du die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Sprich mich an. Entweder bete ich für dich oder ich vermittle dir jemanden. Oder du kannst dich nach dem Gottesdienst an deinen Nachbarn wenden und sagen, du, ich habe etwas in meinem Leben. Es zwickt da immer so. Könntest du nicht noch für mich beten? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wieso lässt du nicht einmal in der Woche von irgendjemandem für dich beten? Und am einfachsten ist das im Gottesdienst. Hockt immer jemand neben dir. Und die meisten, die hier sitzen, kennen Jesus Christus. Frag ihn doch nach dem Gottesdienst, du könntest nicht noch für mich beten. Und wenn es immer fürs Gleiche ist, das ist doch gleich. Wieso nützen wir das so wenig, das Gebet, das gemeinsame Gebet? Der Hauskreis als Ort der Begegnung mit Gott. Hauskreise sind wunderbare Orte, um persönlich zu werden. Da lernt man sich mit der Zeit kennen. Mit der Zeit löst sich die Hauskreise auch wieder einmal auf oder sie teilen sich, weil sie wachsen. Das ist ganz normal. Da lernt man sich wieder neu kennen. Und Hauskreise sind ein Ort vom gemeinsamen Gebet. Da beten wir für unsere tiefsten Nöte, die wir vielleicht nicht wollen, vor so vielen Leuten sagen. Und es ist auch ein Ort, wo die Gemeinde eins wird. Darum liefern wir an alle Hauskreise wesentliche Gebetsanliegen aus der Gemeinde. Von der Jugendarbeit und so weiter. Wir werden eins im Gebet. Als Gemeinde. Es gibt noch mehr Gruppen zu erwähnen. Samstag am Morgen findet das Männergebet statt. Oder wir haben mal einen Fastensonntag gehabt, Anfangsjahr, zusammen betet. Ganze Woche. Zum Schluss möchte ich noch zur wichtigsten Gebetsstunde kommen. Zum wichtigsten Ort für das gemeinsame Gebet. Alle zwei Wochen haben wir Gebetsstunde. Das ist eigentlich genau das gleiche wie der Gottesdienst, einfach ein bisschen anders rum. Im Gottesdienst ist das Reden von Gott im Zentrum. Und in der Gebetsstunde ist das Reden von uns Menschen im Zentrum. Da reden vor allem wir. Wir hören auch kurz auf Gott. Einen kurzen Input, ein kurzes Bibelwort. Aber dann reden vor allem wir reden. Einfach ein bisschen anders als der Gottesdienst. Ich glaube, die Gebetsstunde ist eine ganz wesentliche Ergänzung für unser geistliches Leben, neben dem Hauskreis und neben dem Gottesdienst am Sonntag am Morgen, wo einfach zusammen Gott begegnet werden soll. Wo christliche Gemeinschaft stattfinden soll. Wo Gott Verheißungen gibt. Wisst ihr, ich glaube, unser Christentum im Westen ist so schwach, weil wir so wenig beten. Das ist meine tiefste Überzeugung. Praktisch bei jeder Erweckung sehen wir, wie eine Gebetsbewegung vor der Erweckung vorausgegangen ist. Und wir können das nicht machen. Wir können nicht befehlen, wir müssen zusammenkommen zum Beten, dann gibt es Erweckung. Schon, dass wir zusammenkommen zum Beten, war ein Fall vom Wirken vom Heiligen Geist. Das war schon die Erweckung. Aber beten möchte darum, dass die Erweckung wieder mal anfängt. Dass wir wieder mal zusammenkommen zum Beten. Alle. Ich möchte zum Schluss kommen. Die Predigt hat viele wichtige Informationen gehabt. Fast ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Darum haben sie es im Buch festgehalten. Leset doch diese Predigt nochmal durch. Und ich werde heute Bücher wieder abräumen. Falls ihr eins wollt, zum Verschenken oder so, nehmt das mit. Kriegt es nie so günstig wie hier. Ich habe gesehen, Ex Libris geben 20% aufs Buch, aber es kostet immer noch 10.50 Franken. Ich weiss nicht, wie das zum Ex Libris kommt. Ich habe gestaunt. Keine Ahnung. Ich habe es nicht dorthin gestellt. Ich möchte die Predigtreihe mit folgender Geschichte schließen. 5 junge Studenten haben den grossen Spurgeon hören. Und sie sind nach London zum Tabernacle, das Ding heisst dort so, und sind ein bisschen zu früh gewesen. Dann haben sie vor der Tür gewartet, es war zu. Irgendwann kommt ein Herr raus, bietet sie rein und sagt, ihr seid noch zu früh, soll ich euch den Heizraum zeigen von unserem Gebäude? Es war mitten im Sommer. Die haben gedacht, er hat einen Knall, aber man ist ja freundlich als Student, oder? Einmal damals. Und er hat gesagt, selbstverständlich, wir können gerne schauen, wo ihr Heizraum ist. Und der Herr ist mit den Studenten im Keller runter, macht die Tür auf und sagt ganz leise, das ist unser Heizraum. Und es sind 700 Männer und Frauen gewesen, die inbrünstig gebetet haben für den nachfolgenden Gottesdienst. Dann hat er die Tür zugemacht, hat sich vorgestellt, es war der Spurgeon selber gewesen. Verstehen wir? Das war der Schlüssel vom Erfolg vom Spurgeon. Sein Heizraum. Die 700, die gebetet haben. Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, wenn du etwas bewegen willst in dieser Welt, dann komm in den gemeinsamen Ort vom Gebet. Vor dem Gottesdienst, im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, in der Gebetsstunde, in den Hauskreisen. Wenn wir die Predigtreihe heute abschließen, dann ist sie nur von der Predigt her abgeschlossen, aber nicht vom Leben. Das Gebet, die Beziehung mit Gott, das geht ja weiter. Also die Predigtreihe ist nie abgeschlossen. Der nächste Gebetsabend kommt. 12. Januar. Es gibt eine kleine Pause über Weihnachten. Am 12. Januar treffen wir uns wieder zum Gebet. Ich lade dich ganz herzlich ein dazu. Ich möchte beten und dann soll es noch eine Runde geben für Fragen, Ergänzungen, Erlebtes. Bevor wir dann wieder ins Gebet einsteigen, mit einem Lobpreis. Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Möglichkeit, die du uns gegeben hast, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir auf dich hören dürfen. Und du sagst, dein Haus soll ein Betthaus sein, ein Gebetshaus sein. Und genau das wollen wir. Wir wollen immer wieder zu dir kommen. Weil wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Und Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir das Gefühl haben, wir haben es im Griff, wir können es, wir wissen, wie es geht. Nein, das stimmt nicht. Du allein bist der, der führt und leitet und durch alles kann wirken und auch alles kann verhindern. Und darum wollen wir demütig zu dir kommen und dich bitten, Herr, sei du unser Herr, unser König, unser Vater, der uns einfach führt und leitet. Und wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dir vertrauen, weil du der lebendige Gott bist. Danke vielmals. Amen.